Ja, ihr Lieben, hier ist schon wieder der Teufelslappen nach dieser wunderbaren Folge mit Ricarda Bauernfeind. Der wäre natürlich weiterhin für ihre zukünftigen Projekte die Daumen drücken. Haben wir schon wieder eine großartige Radsportlerin bei uns zu Gast. Freut euch auf ein wirklich sehr intensives Gespräch mit Julie. Wer sie vielleicht noch nicht aus dem Radsport kennt, war mal eine äußerst hoffnungsvolle Jungtriathletin mit besten Perspektiven auf der langen Strecke, auch in Richtung Hawaii. Aber sie hat sich jetzt den Giganten verschrieben, Les Géantes. Ja, und wenn man schon mal als Leistungssportlerin unterwegs ist, dann will man auch plötzlich relativ weit vorne ankommen. Aber alles weiter dazu. Und wir reden hier nicht nur von höchsten Höhen, sondern auch von tiefsten Tiefen, die sie durchwarten musste. Freut euch auf das Gespräch. Ja, tiefste Tiefen, mein Lieber. Wie geht's dir, Sebastian, gesundheitstechnisch?
Ja, danke der Nachfrage. Mir geht's zum Glück wieder ein bisschen besser. Und insofern freue ich mich jetzt auch auf das Gespräch. Ja, hat mich ein bisschen gekostet jetzt die Krankheit, aber ich glaube, du hast einen guten Tipp für mich, wenn ich das richtig weiß.
Also tatsächlich haben wir ja nicht nur für den in der Rekonvaleszenz befindlichen Sebastian von Freiberg einen sehr guten Tipp, sondern wir haben ab heute auch einen Partner für unseren Podcast, AG1. Herzlich willkommen bei uns in der kleinen Teufelslappen-Gemeinde. AG1 kenne ich schon eine ganze Weile, weil ich in meinem anderen Podcast mit Philipp Flieger mit der Bestzeit schon lange mit AG1 zusammenarbeite. Und wir da beste Erfahrungen gemacht haben. Deshalb gehört AG1 halt auch zu meinem täglichen Ernährungs- und Ergänzungshaushalt. Das ist halt sehr wichtig für alles, was man macht, wenn man gestresst ist oder so wie ich jetzt gerade in Nizza unterwegs ist, kurz vor der Ironman WM, weil es folgende Dinge positiv beeinflussen kann, die wir ja alle irgendwie brauchen. Energie, geistige Fitness, Knochengesundheit, Immunsystem etc. Alles dazu findet ihr auch vor allen Dingen zu den gesundheitlichen Benefits nachher in den Shownotes. Aber vor allen Dingen, es geht hier um Botanicals, um Mineralien, um Vitamine, um Bakterienkulturen etc. Und das Ganze findet ihr dann unter drinkag1.com/Teufelslappen. Da gibt es einen besonderen Link für euch und einen besonderen kleinen Surprise Offer, nämlich einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und vor allen Dingen für mich jetzt viel unterwegs, 5 praktische Travel Packs, die es noch dazu gibt. Und Sebastian, ja, ich weiß nicht, du hättest eher damit einsteigen müssen wahrscheinlich. Ja.
Definitiv. Ich werde jetzt berichten, wie es direkt nach oben geht. Das kannst du ja ganz einfach zu deiner Routine machen. Du hast das ja gerade gesagt, wenn du unterwegs bist, du brauchst nicht viel. Du nimmst das einfach einmal am Tag. Und insbesondere jetzt, wenn es wieder dunkler wird. Also ich weiß nicht, es kennen wahrscheinlich auch viele. Das Thema Vitamin D beschäftigt ja viele, was ja nicht nur die Stimmung betrifft, aber auch die Leistungsfähigkeit. Auch das Thema für Knochen und Muskel. Und das ist da komplett drin und das finde ich super. Also du hast wirklich mit einem Löffel am Tag hast du eigentlich alles abgedeckt und insofern, jo, jetzt geht's aufwärts.
Absolut, ne? drinkag1.com/Teufelslappen. Da findet ihr nicht nur alle Informationen, sondern auch unsere speziellen Angebote für euch. Ja, dann sagen wir an dieser Stelle herzlich willkommen und also wir kennen uns ja jetzt nicht so super, super gut, aber wir haben ja immerhin ein gemeinsames Triathlon-Camp bestritten. Ja, also ein bisschen kennen wir uns schon. Und da hatte ich schon allergrößten Respekt vor deinen fahrerischen Qualitäten, aber natürlich auch mitbekommen, dass du ein sehr fröhlicher, ein sehr lebensbejahender Mensch bist. Und zwischendurch bei Les Géantes hatte ich ein bisschen Angst um dich. Wie geht's dir jetzt?
Ja, mir geht's gut. Also das ist lustig, dass du das sagst, weil du hast wahrscheinlich meine Stories gesehen.
Ja, natürlich. Und selbstverständlich habe ich das ja alles verfolgt, ist doch klar.
Ja. Ja, und da haben sich mehrere Leute Sorgen gemacht. Und am Ende habe ich gemerkt, es kam ja wirklich ein bisschen schlimmer rüber, als es eigentlich war. Also so, ich habe halt immer nur so die Probleme so ein bisschen erzählt, aber diese vielen Stunden, wo es halt Spaß gemacht hat und gut war, ja, habe ich halt dann, das war ja dann weniger interessant oder so. Also ja, das sind ja dann nicht große Neuigkeiten. Ah, ich fahre jetzt wieder irgendwie 100 Kilometer happy rum, so. Also, ja. Ja, deswegen, und das war lustig, weil ich habe da wirklich auch so, meine Eltern haben dann so gemeint, so, ah, oh, du hast wirklich gelitten, das sah ja wirklich schlimm aus und so. Und klar, ich meine, ja, es war natürlich auch zwischendurch hart und ja, es sind schon auch irgendwie crazy Erlebnisse gewesen, aber so, ja, also ich habe halt am gleichen Tag noch gesagt, dass ich es wieder machen würde. Und das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass es nicht ganz so schlimm war, oder?
Ja, oder dass du vollkommen den Verstand verloren hast. Das sind ja die beiden Pole, zwischen denen das schwankt.
Das auf jeden Fall, ja. Das hat man auf jeden Fall, wenn man sowas macht.
Wir müssen, glaube ich, nochmal einordnen. Ne? Wir sprechen über 1000 Kilometer, was schon mal ziemlich viel ist per se. Ja, aber wir sprechen, glaube ich, über 26.000 Höhenmetern, ja, und über ein Rennen praktisch, was wieder mal im Bereich Ultracycling unsupported liegt und in dem Fall einfach so ungefähr sämtliche französische Alpengipfel, die irgendwie Namen und Klang haben, also die alle nur ein paar Jahre bei der Tour de France gefahren werden, weil es einfach zu viele wären sonst. Alle auf einmal, ja. Also ich zähle mal auf. Nur einfach mal so neben ganz vielen anderen, aber nur so ein paar, die einfach sehr namhaft sind. Col de la Forclaz, Col de la Madeleine, Col de Telegraph, Col de Galibier, Col de Isoar, Col de Seron, Col de Saisy. Also das sind jetzt nur ein paar wenige und die bist du alle am Stück gefahren, oder? Also ja. Ich verstehe es immer noch nicht. Erklär mir das mal.
ja, ich verstehe es auch noch nicht ganz. Also es war ja auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und ja, es war eigentlich, ja, ich habe schon mehrere Jahre so dieses Ultracycling ein bisschen verfolgt und habe auch schon mal mir überlegt, sowas zu machen. Aber ja, eben bis dahin war es noch nicht so ganz realistisch, sowas zu machen, irgendwie in meinem Kopf. Und diese, ja, viele Höhenmeter mag ich immer schon. Also das ist schon etwas, was mir Spaß macht. Ja, berghochfahren, aber vor allem auch so die Aussicht und so die Natur ist halt einfach immer viel schöner, wenn man ein bisschen in den Bergen ist. Und ich bin ja auch in den Bergen aufgewachsen. Ja, aber schlussendlich, dass es dieses Rennen geworden ist, das war ja eigentlich mehr ein Zufall. Das war ja in diesem Trainingscamp, wo ich mit Ralf war. Wir haben ja sogar zusammen in einem Apartment gewohnt, muss man dazu sagen noch. Ja, und das war dann an einem Abend, saßen wir ja da nach dem Training und dann habe ich halt so gesagt, ja, ich habe nicht mehr so Bock auf Triathlon, ich würde gerne mal so was Längeres ausprobieren, so 1000 Kilometer. Und da gibt's ja in der Schweiz die Tortur, das aber supported. Und dann hat der Raffi gesagt, was supported? Das ist ja voll langweilig. Mach mal unsupported, das ist viel cooler, dann kannst du immer selber entscheiden, wann du Pausen machst und ein bisschen chillen und so. Und dann, ja, irgendwie eben den Raffi kennt ihr ja auch schon, der ist ja auch hier gewesen. Genau. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, gut, ja, wenn der Raffi das sagt, dann muss ich wohl unsupported machen und dann.
Aber vielleicht nur ganz kurz als Unterbrechung.
Ja.
Raffi hatte natürlich zu dem Zeitpunkt selber noch kein unsupported Rennen auch nur vorbereitet oder geschweige denn absolviert.
Nee,
ja?
Nee, der hat ja
einfach
keine
mal so
Ahnung.
Reingeworfen. Ne? Ja.
Ja, nee, der hat ja keine Ahnung davon gehabt. Aber ich glaube, er fand es einfach irgendwie cool von Instagram oder weiß ich was, wo er dachte. Ja, aber eben, ich habe dann da schon auch gedacht, ja gut, das ist ein bisschen weniger Aufwand, so mit der ganzen Orga, jetzt mit, ja, muss ja für so ein Supported-Rennen, muss ja auch ein ganzes Team aufbieten und Fahrzeuge und das Üben und so. Und ja, und ich bin ja auch eher so ein bisschen der abenteuerliche Typ, so, ich fahre ja auch ganz gerne so Bikepacking-Touren und so. Ja, deswegen habe ich dann gedacht, okay, schauen wir mal. Und dann habe ich halt das Ganze, den Rest vom Trainingslager eigentlich gegoogelt, immer am Abend. Was gibt's denn an dem Wochenende, wo die Tortur ist? Weil ich wollte es schon in dem Zeitraum machen, weil es von Urlaub her und so am besten gepasst hat. Ja, und dann habe ich das eben in Annecy gefunden. Das ist halt auch nicht so weit weg von mir. Und dachte ich, ah, perfekt, französische Alpen. Muss ich auch keine Angst haben. So, also das muss man ja schon sagen, denn Frankreich ist ja schon sehr entspannt, Rad zu fahren. Jetzt im Vergleich auch mit der Schweiz, also ich finde, da hat es schon viel weniger Verkehr nochmal und ja, dann dachte ich, ja, schauen wir mal dort. Also, ja. Und dann waren es halt so viele Höhenmeter noch dazu, aber eben, das habe ich mir gar nicht so gut überlegt, wie viel das jetzt wirklich ist. Also das
aber tatsächlich.
Ich erst gemerkt.
Ja, aber das tatsächlich ist das ja deine Qualität, ne? Also, das kannst du ja schon sehr, sehr, sehr gut, ne? Ja, das muss man ja mal sagen. Also, vielleicht nochmal so ein paar Anknüpfungspunkte. Das Rennen hat mir natürlich auch deshalb gleich, sagen wir mal, so einen Trigger gegeben. Also, nicht, dass ich das in irgendeiner Form auch nur ansatzweise vorhätte oder nachmachen wollte. Aber Annecy ist halt eine meiner Lieblingsstädte in Europa. Ich bin da jetzt auch in diesem Jahr wieder gewesen. Von da aus habe ich beim letzten Mal schon erzählt, zu der Königsetappe der Tour gefahren. Ich war da auch schon mit Seba zusammen. Wir sind da schon ganz tolle Touren gefahren. Wir haben uns da auch schon brutalstmöglich vertan, weil wir dachten, ach komm, wir fahren mal eben auf den Hausberg. Da hinten so rein. Ja, aber das ist leider über 20 Kilometer Anstieg und es wird immer steiler hinten raus. Ne? Also da haben wir uns richtig vertan.
Ich wollte auch gerade sagen, Ralf, also wir haben ja auch schon mal den Annecy-Radurlaub gemacht, weil du das gerade gesagt hast, mit deinem Urlaub zu verbinden. Und wir haben auch drei dieser Gipfel mal so an drei verschiedenen Tagen gemacht. Aber nicht irgendwie 20 in einem durch.
Also das waren da auf jeden Fall so Punkte, wo ich gedacht habe, das ist auf jeden Fall ja landschaftlich ein Brett. Ja, also wenn man tolles Wetter hat, kannst du uns gleich noch von erzählen, wie das bei dir da war? Es war ja auch in Teilen sehr warm. Aber wenn man tolles Wetter hat, ist das natürlich einfach vom Erlebnis her schon mal unfassbar. Ja, das muss man sagen. Wer ein bisschen was für Berge und für Radfahren in Bergen übrig hat, das ist schon ziemlich cool. Nachteil ist, dass in Frankreich fast überall die Prozente immer angegeben sind für die nächsten Abschnitte. Das kann auch demotivierend sein, ja, je nachdem, ob dann wieder eine zweistellige Zahl da steht und wieder eine zweistellige und wieder eine zweistellige. Ja, aber erstmal ist das ja ein ganz tolles Rennen. Und ich nehme euch noch mal ganz kurz mit, ihr Lieben, in diese Situation im Trainingslager, als Julie sich das dann in den Kopf gesetzt hatte, offensichtlich, oder sich, sagen wir mal, mit dieser Idee vertraut gemacht hat. Dann hat sie natürlich quasi direkt schon angefangen zu trainieren dafür. Ja, also so normal ist, dass man irgendwann durchdreht in diesem Trainingslager, also die Guides, ja, und dann einmal 200 fahren am Ruhetag, ne, ist ja klar. Der wurde dann natürlich so gestaltet, dass das gleich Ruhetag mit sämtlichen Höhenzügen auf Fuerte war. Ja, habe ich mich dann direkt ausgeklinkt. Aber ich habe natürlich einen Fehler gemacht. Ja, weil dein Papa, der hat es natürlich schlau gemacht, der ja schönerweise auch dort war. Der ist einfach ganz früh alleine losgefahren und hat sich einen ganz tollen Tag gemacht und hat euch dann irgendwann unterwegs getroffen. Und du hast die ganzen anderen Guides versägt, ne? Um mal bei der Wahrheit zu bleiben.
Ja, gut, das ist ja mittlerweile auch ein bisschen Tradition schon, dieser 200er am Ruhetag. Und dann ist ja immer so, eigentlich so der Kampf, wer schafft es nach diesem 200er Guide Ride, was, wie du sagst, immer dann auch ein bisschen, ja, schneller gestaltet werden kann. Wer schafft es dann noch die schnellste Gruppe am nächsten Tag, was immer die Königsetappe dann ist von den Gästen? Wer schafft die Gruppe zu fahren? Ja, aber das habe ich ja schon mehrere Jahre, ja, und das ist halt, ja, immer sehr schön. Hat dann natürlich gut gepasst mit den Long Rides für das Training, ja, in der Tat.
Sag mal, welche Rolle spielt eigentlich dein Papa bei der, sagen wir mal, Initiierung deiner sportlichen Leidenschaften?
Ja, also meine ganze Familie eigentlich machen alle Ausdauersport. Also wir können ja nichts anderes. Wenn man uns einen Ball gibt, lassen wir den sofort fallen. Sprinten können wir auch nicht. Da waren wir immer so schnell wie die etwas schwereren Kinder in der Schule. Und obwohl wir halt super gut schnell lange laufen und Radfahren und alles in den Bergen wandern und ja, alles eigentlich immer gemacht haben und da eigentlich immer zu den Besten so gehört haben. Ja, hat eigentlich schon sehr früh angefangen, weil meine Eltern auch gerne Ausdauersport machen. Und mit dem Radfahren, ja, da hat er auch immer eine Rolle gespielt, weil er ja auch sehr leidenschaftlicher Mechaniker ist. Und das war schon immer sehr praktisch, ist immer noch sehr praktisch, dass er sich dafür sehr interessiert und dass ich da auch immer gutes Material hatte und jemanden hatte, der das repariert hat für mich. Ja.
So ändert sich das. Früher war bei mir irgendwie von Grüningen und Schweiz war schnell bergab fahren auf Skiern. Ja, Riesenslalom, Weltmeister dauerhaft. Und jetzt ist es schnell mit dem Rad bergauf fahren. Das ist irgendwie der Wechsel.
Ja, schnell bergab fahren mit den Skiern tue ich auch gerne, tatsächlich. Aber ja, lieber mit dem Rad bergauf, das stimmt. Ja.
Aber ihr seid nicht verwandt, oder?
Nee, aber wir kommen auch aus der gleichen Gegend. Also diesen Nachnamen gibt's auch eigentlich nur so im Saarland, also wo ich herkomme. Genau. Ich kenne ihn auch, also und seine Familie, ja.
Also das erste Mal, als du mir aufgefallen bist, das war natürlich im Triathlon-Kontext. Ja, da bin ich ja sportlich doch ein bisschen mehr zu Hause in den letzten Jahren. Und da warst du nicht nur eine junge, aufstrebende Triathletin, sondern eine der besten auf den Langdistanzen und auch auf Hawaii. Und ich will gar nicht sagen, was ich meine, sondern da hattest du eigentlich Großes vor, oder?
Auf Hawaii meinst du jetzt?
Nee, insgesamt oder? So als Triathletin.
Ja, gut. Das ist ja auch mehr so gewachsen, muss man sagen. Also ich habe da auch einfach mal angefangen und dann bin ich halt recht schnell besser geworden. Man muss aber dazu sagen, ich würde mich jetzt im Nachhinein nicht mehr als wirklich gute Triathletin beschreiben, sondern eigentlich als gute Radfahrerin, weil ich habe ja immer eigentlich alle Rennen auch nur mit dem Radfahren gewonnen. Bin ja da geschwommen, dann habe ich halt alle eingeholt und dann habe ich gehofft, dass sie mich nicht mehr einholen. Manchmal hat es halt geklappt. Ja, genau. Aber ja, klar, ich habe das schon ambitioniert gemacht, vor allem während dem Studium. Da hatte ich halt auch die Zeit dafür und irgendwie bin ich dann schon voll in den Strudel reingekommen. Ja, da auch so eben in der AK recht gut gewesen. Aber ich habe jetzt nie irgendwie als Profi starten wollen oder so. Das war jetzt nicht meine Idee. Also, nee.
Also ich habe mal gelernt, derjenige hat beim Triathlon recht, der als Erster über die Ziellinie geht. Wie der das macht, ist eigentlich wurscht.
Ja. Danke. Ja. Ja, genau, eben. Das war echt eine coole Zeit. Und auch, ich habe ja in Holland studiert. Da war das auch echt ja eine gute Sportart, um das zu trainieren. Ich muss sagen, eben letztes Jahr habe ich ja auch noch mal einen Ironman gemacht. Da habe ich schon wieder in der Schweiz gewohnt und wollte das einfach noch mal ausprobieren, weil ja auch der Ironman in Thun jetzt ist, was sehr nah bei mir zu Hause ist. Und da ist es mir ja dann schon ein bisschen schwerer gefallen, jetzt immer so diese Intervalle so stur abzufahren und laufen zu gehen, weil ich wollte einfach immer in die Berge und einfach irgendwie fahren. Also ich fand das dann schon nicht so, von der Disziplin her ging das schon nicht mehr so gut wie früher, als ich in Holland gewohnt habe, wo eh alles flach und langweilig war. Also das darf man vielleicht nicht sagen.
Liebe Holländer, ja, nehmt euch das nicht zu Herzen. Ja, aber ihr wisst, ja, in Alpe d'Huez habt ihr eine eigene Corner, also bleibt ruhig.
Genau, deswegen dachte ich mir, was kann man denn machen, wenn man einfach nur fahren will ohne Plan? Da muss man halt Ultracycling machen.
Sag mal, und ja, von diesen ganzen Gipfeln, die man da überfährt oder Pässen, bleibt dir da eigentlich noch was in Erinnerung? Nimmst du das dann wahr überhaupt noch? Oder ist das, weil es so viel ist auf einmal und ja auch so fordernd, dass man vielleicht dann auch irgendwie, der Blick wird ja dann wahrscheinlich auch immer enger, je länger man unterwegs ist. Wie hast du die ganzen schönen landschaftlichen Gegebenheiten wahrgenommen?
Ja, also ich habe das sehr wahrgenommen, da ich ja auch sehr viel alleine war. Und das war sehr unterschiedlich immer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es am Anfang, dass ich noch alles mitbekommen habe und dann immer weniger. Es war echt so eine Reise. Also ich bin da durch Höhen und Tiefen und ich muss sagen, eigentlich der dritte Tag war sogar mein bester Tag. Also da habe ich mich plötzlich wieder so fit gefühlt und da habe ich plötzlich dann auch wieder viel mehr wahrgenommen und auch wieder anders wahrgenommen. Aber ja, auch in den Momenten, wo es dann eben härter war, dann ja nimmt man es vielleicht, ist man natürlich auch mehr bei sich. Das stimmt, dann siehst du vielleicht nicht mehr alle schönen Gipfel um dich rum. Aber es gibt einem dann trotzdem noch irgendwie so Kraft. Also wenn, ich habe schon gemerkt, es gibt ein Stück auf dieser Strecke, was schrecklich ist. Und das ist das erste Stück nach Val d'Isère. da ist sehr viel Verkehr, da gibt es keinen Radweg oder irgendwas. Und so, wenn, ja, eben wenn das dann so diese Natur irgendwie nicht mehr so da ist und einfach dieser laute Verkehr, diese mega schnellen Motorräder und so, also da kann ich dann auch nicht mehr so die Energie rausholen. Also so, das hat mich dann echt sehr viel Energie auch gekostet. Von daher würde ich auch sagen, eben in den schwierigen Momenten so ist halt die Ruhe und die Natur trotzdem noch so eine Kraft. Ja.
Und du sagst vom Schrecklichsten gerade, aber was war das Schönste für dich so? Was ist dir irgendwas ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, das Schönste, es gab sehr viele schöne Momente, muss ich sagen. Also ich fand morgens immer sehr schön, also so in den Sonnenaufgang reinzufahren. Da bin ich auch zwei von meinen Lieblingspässen gefahren in dieser Zeit, also den Corrimont de Rosellon und den Col d'Isoire. Das war dann eben auch noch nicht so heiß und dann ist so die Natur noch so ganz frisch und es ist noch niemand sonst so unterwegs. Das ist schon sehr schön, ja. Und dann auch ja in den Abend rein oder auch in der Nacht. Ich hatte ja wirklich eigentlich nur gutes Wetter, eben ein bisschen zu heiß auch, aber waren halt einfach auch überall 1000 Sterne und ich war dann auch eben Mitternacht auf dem Galibier oben und da war einfach nur eine riesen Sternendecke. Da ist ja auch nicht viel Licht, also da hat man schon richtig viel gesehen. Also das ist ja eben der Tag und die Nacht ist halt mega, mega schön, wie man das dann so erlebt. Ganz anders, ja, hat nicht mehr so die Zeit, wie man es gewohnt ist, sondern so Tag und Nacht, es hängt dann einfach alles so zusammen, ja.
Das wollte ich dich gerade noch fragen. Wir hatten jetzt schon ein paar Leute hier, die so Ultracycling Unsupported Rennen machen. Und wir haben ganz unterschiedliche Strategien auch kennengelernt. Also die Durchfahrer, die Hotelbucher, die im Graben Schläfer, die an Tankstellen Einkäufer und so weiter und so fort. Wie würdest du dich da bezeichnen? Oder erzähl uns doch mal ein bisschen, wie so deine Strategie war.
Ja, ich habe ja auch schon so einige Podcasts von diesen Leuten so mir angehört. Und eben, also ich komme ja eben aus dem Triathlon, wo ich auch ambitioniert unterwegs war. Das kann man schon nicht ganz ablegen, dass man das dann schon sein Bestes geben will. Da musste natürlich auch leichtes Material her. Und irgendwie bin ich schon drauf gekommen durch die anderen Leute, die da gut sind, dass die alle im Graben schlafen oder halt einfach irgendwo draußen und halt auch nicht so lange schlafen. Ja gut, dann habe ich halt gedacht, ja, dann mache ich das auch, oder? Und ja, habe ich dann auch so gemacht. Also ich habe jetzt natürlich nicht, okay, gut, in der letzten Nacht war ein bisschen räudig, aber davor habe ich mir jetzt schon eher auch angenehmer, es ist schon, wo ich mich wohlgefühlt habe und wo ich so das Gefühl hatte, ja, da ist schon...
Okay,
das spannend zu schlafen.
Das räudige Erlebnis interessiert uns als erstes. Ja.
Oh, ja, okay. Das war halt in der letzten Nacht, da hatte ich mir halt vorgenommen, nicht mehr zu schlafen, also nicht mehr so eine längere Pause zu machen, weil ich wusste, es sind noch irgendwie ja 250 Kilometer oder so und dann sollte ich irgendwann mittags oder so ankommen. Dachte ich so, ein paar Powernaps sind genug. Und dann bin ich da runtergefahren. Das war vom Telegraph, fast unten war ich dann eigentlich schon, genau. Und dann habe ich so gemerkt, wie ich nicht mehr die Konzentration hatte. Also ich merke das recht schnell. So wenn dann plötzlich, okay, jetzt sehe ich nicht mehr so gut. Und dann bei der Abfahrt, dann habe ich auch so, ja, mit mir selber ausgemacht eigentlich, okay, da, wenn sowas kommt, dann musst du einfach sofort schlafen, weil das ist zu gefährlich, so ganz allein in der Nacht. Ja, und dann war ich da und da war so ein Bushäuschen im Nichts, das war im Wald und dachte ich, perfekt, ah, das ist ja Bushäuschen, habe ich auch schon gehört, da haben auch schon welche geschlafen, so mache ich das doch auch mal. Da habe ich das Rad hingestellt, so mein Bibi-Bag da auf dem Boden, habe ich mich reingelegt. Und dann schaue ich so ein bisschen rum. Ja, dann sehe ich da so Essensreste, Spinnen, sehr viele und auch Maden. Das war dann echt. Und die waren wirklich neben mir, also nicht weit von meinem Kopf. Ich habe einfach gedacht, okay, scheißegal, du musst jetzt einfach schlafen. Habe wirklich da auch eine halbe Stunde dann geschlafen. Und dann bin ich aufgewacht und ich habe mich so eklig gefühlt. Also ich habe echt gedacht, boah, jetzt ist echt genug, jetzt muss ich duschen, weil ich hatte ja schon 3 Tage nicht wirklich, ja, halt die gleichen Sachen an. Und dann habe ich mich wirklich eklig gefühlt. Und dann bin ich den Col de Chaussy hochgefahren und habe halt gemerkt, wie sich an meinem Rad und an mir sich immer so Spinnenweben gebildet haben. Die ganze Zeit. Und ich habe sie immer weggemacht und sie sind immer wieder gekommen. Ich habe die Spinnen nicht wirklich gesehen. Es waren so Minispinnen, die mit mir mitgefahren sind. Aber das war echt. Und ich habe es immer weggemacht. Und sie waren so schnell in diesem Bauen. Also, oh, das war schon echt heftig. Aber ich dachte, okay, einfach weiterfahren, das gehört dazu. Ja, und dann irgendwann habe ich beim Brunnen nochmal richtig viel Wasser, als ein bisschen wärmer war, auch morgens dann Wasser drüber gemacht. Und dann bei der nächsten Abfahrt, da waren sie dann irgendwann weg. Ja, Gott sei Dank.
Okay, der billige Witz geht natürlich so, du bist so langsam gefahren, dass die Spinnweben schon kamen. Ne?
Ja, wahrscheinlich war das das Problem. ja, genau. Aber sonst hatte ich eigentlich echt Glück mit den Schlafplätzen. Also so in der ersten Nacht habe ich oben auf dem Col de Sisi geschlafen, so vor einer Kirche. Das war echt entspannt. Dann habe ich ja einmal draußen geschlafen in Val d'Isère, nachdem ich komplett Mental Breakdown hatte von diesem Verkehr und überall Schmerzen, habe ich mich dann schön am kleinen Baum gelegt. Danach ging es mir wieder super. Ja, und dann einmal hatte ich eben nach dem Colle delle Finestre, der härteste von allen, war mir dann so kalt, weil ich ein bisschen unterernährt oder ja halt ein bisschen gebonkt war und halt auch noch überall Schmerzen hatte, dachte ich, okay, ich muss irgendwo rein. Aber es war schon viel zu spät für irgendein Hotel oder so. Und dann habe ich einfach so in einem Restaurant so eine Frau gefragt. Also es war halt nur noch so die letzte, sie hat noch ein bisschen aufgeräumt und so, das Restaurant war schon leer. Und dann habe ich halt einfach so gefragt, ob ich irgendwo da am Boden liegen kann bei ihr drin, und fand sie dann okay. Ich glaube, ja, sie hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen gefragt, was mit mir los ist. Ich glaube, ich sah auch nicht ganz so gut mehr aus. Ich hatte ein bisschen Mitleid. Ja, und das war dann super. Da habe ich dann auch 3 Stunden geschlafen. Das war so meine längste Nacht. Genau. Ja, und danach kam eben noch die halbe Stunde bei den Spinnen und dann nochmal 10 Minuten am nächsten Tag nach dem Col de Madeleine nochmal kurz.
Das heißt, du hast eine ganz neue Erfahrung über die Wunderwirkung von Schlaf gemacht. Aber das hat dich doch nicht überrascht, oder?
Doch. Also, ja, nee, ich wusste ja schon, dass das Schlaf mega wichtig ist. Und ja, klar, dass man dann, aber ich habe halt jetzt mehr mit dieser Müdigkeit gerechnet. Also ich dachte halt, es wird dann einfach so dieser Kampf gegen die Müdigkeit, aber das war gar nicht so. Es war eigentlich ein bisschen mehr Kampf gegen die Schmerzen. Und da hat mich wirklich erstaunt, wie krass der Schlaf einen Einfluss auf die Schmerzen hat halt. Weil ich bin immer aufgewacht und dann war das alles weg. Also da regeneriert, da passiert schon richtig viel halt auch im Körper, so mit der Regeneration. Und dass das dann halt wirklich weg ist nach einer Stunde Schlaf, das hätte ich halt nie gedacht, so schnell, ja. Und da habe ich echt, ja, da bin ich schon sehr erstaunt gewesen, wie wenig das es halt auch braucht.
Sag mal, was andere auch uns erzählt haben, ist, dass sie halt viel Musik hören oder Podcasts oder sowas. Wie hast du dich quasi selbst unterhalten auf der Strecke?
Ja, ich habe sehr lange zuerst gar nichts gebraucht. In der ersten Nacht, da bin ich so einen ganz einsamen Pass hochgefahren, ganz alleine. Da habe ich kurz telefoniert mit meinem Freund. Und danach, also ich hatte ja diese Kopfhörer dabei, die ihr schon kennt, hä? Das sind, die muss man aufladen. Also es wäre vielleicht auch mal schlau, noch so altmodische Kopfhörer wieder zu haben für sowas. Aber deswegen habe ich mich halt auch zurückgehalten mit Sachen hören. Ich dachte so, ich brauche das dann, wenn es mir richtig schlecht geht oder wenn ich wirklich Motivation brauche. Und dann habe ich das eigentlich mega lange nicht verwendet, eben nur einmal dieser Anruf und dann erst wieder, als es mir super gut geht, weil ich einfach, weil ich mich so happy gefühlt habe. Und dann dachte ich so, hier könnte jetzt doch irgendwie so eine coole Musik dazu. Und dann fahre ich da mega schnell den Col d'Isoir hoch. Und da habe ich es dann halt, weil, ja, da dachte ich, es ist eh nur noch ein Tag. Also jetzt kann ich auch ein bisschen noch die Kopfhörer wieder gebrauchen. Ja, da habe ich sie dann nochmal benutzt. Aber tatsächlich war es mir in der Nacht auch ein bisschen zu heikel. Also ich wollte schon auch wissen irgendwie, was um mich rum so ist und halt auch so die Natur mehr spüren. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht so gelangweilt, dass ich so die Unterhaltung gebraucht habe. Ich war irgendwie immer so beschäftigt mit unterschiedlichsten Sachen und ich denke, das ist vielleicht anders bei den Rennen, wo man lange Stücke geradeaus fährt. Also das hatte ich ja nicht. Ich hatte ja immer sehr viel Abwechslung.
Und ja. Welche ist deine Feel-Good-Musik sozusagen?
Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gehört habe. Ja, einfach war wahrscheinlich einfach so was Schnelleres oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr, ja, was für Lieder ich da gehört habe, ehrlich gesagt.
Hast du vorher eine Playlist gemacht für diese Fahrten oder für besondere Teile der Fahrten?
Ja, also einfach so ein bisschen, ich habe so eine Playlist gemacht mit so Liedern, die ich halt auch sonst irgendwie im Training manchmal gehört habe. So, genau, das als so Erinnerung. Aber eben, ich habe mir das alles viel schlimmer vorgestellt, als es schlussendlich war. Ja, also so ein, das ist auch noch sehr besonders gewesen. So ein mentales Loch hatte ich ja nie. Also so, dass ich wirklich keine Lust mehr aufs Radfahren hatte. Das hätte ich halt auch noch gedacht, dass ich irgendwann einfach keinen Bock mehr habe. Aber das war einfach nie der Fall. Es waren immer so andere Sachen, halt eben so irgendwo ein bisschen Schmerzen oder Hunger oder müde. Ja, aber so, ja.
Also tatsächlich kenne ich auch, ihr Lieben, niemanden, der die Lust auf das Radfahren so auch artikuliert, ja, wie du, Julie. Ja, das ist ja so, ne? Du sagst ja immer, wenn ich auf dem Rad sitze, dann geht's mir gut, egal wie. Da kannst du ruhig mal regnen, selbst dann, ja.
Ja, das ist schon so. Ja, das ist schon besonders. Also eben, mir ist es auch meistens egal, ja, wie schnell ich jetzt war oder, also solange ich irgendwie mit dem Fahrrad durch die Natur und durch die Berge fahren kann, dann ja, das hilft mir wirklich extrem. Da bin ich eigentlich immer happy. Ja, ja, ich war ja auch den ganzen Winter durch und ja, muss man sich halt wärmer anziehen und so. Und manchmal ist ja schon auch nicht so angenehm, aber trotzdem hat es immer was Schönes. Also ja.
Sag mal, du machst, kann man ruhig mal darauf hinweisen, auf deinem Instagram-Profil. Julie de Verde, machst du ganz tolle Fotos, wie ich finde, und sehr schöne Sachen vom Radfahren. Sieht auch irgendwie ziemlich professionell aus. Machst du das selber? Hast du da Leute dabei oder gehst du das irgendwie gezielt an oder machst du das einfach nach Gefühl und wie es dir Spaß macht?
Also du siehst jetzt wahrscheinlich die Fotos, die sie von mir gemacht haben während dem Rennen. Weil das sind Professionelle. Das waren halt überall auf dieser Strecke, waren halt die Leute von der Organisation, man muss dazu sagen, dieses Rennen Legion oder die Challenge haben sie das erste Mal gemacht. Daher war da auch sehr viel Herzblut von den Leuten dahinter. Das hat man echt gespürt. Und die sind auch eben überall mitgefahren und haben so Fotos von uns gemacht. Da waren einige Fotografen so unterwegs, muss man sich vorstellen, auf einer 1000 Kilometer Strecke. Und die haben da schon was reingesteckt. Also die guten Fotos sind jetzt von denen, die ich jetzt gerade so ein bisschen gepostet habe. Und sonst mache ich einfach so ein bisschen was mit dem Handy. Also ich mache jetzt ja auch immer so ein bisschen nach Lust und Laune, aber jetzt gar nicht irgendwie so mit Struktur oder irgendwie professionell.
Gut, also ja.
Und sowieso nicht mit einem Fotografen.
Der normale Post ist ja in der Regel langer Arm, ne? mit Selfie-Mode, ja, aber als Video ganz oft, ne? Und in der Regel nimmst du ja dann deine Fangemeinde mit in deine Mut, ne? Und die ist fast immer gut, ja. Ganz toller Reim von mir. Weil das ist schon auch auffällig, ja. Und deshalb haben wir uns ja auch so Sorgen gemacht. Ne, weil diese positive, diese fröhliche, diese lebensbejahende, Fahrradfahren liebende Ausstrahlung, die ging dann so ein bisschen dahin. Ne?
Ja, das war ja eben auch, weil das habe ich halt davor auch noch nie gemacht, dass ich was erzählt habe auf Instagram. Also sonst ist ja nur Bild und so. ja, und dann wollte ich halt ein bisschen was erzählen. Dann kann man ja nicht nur rumfahren und lachen, oder? Ich muss ja erzählen, was passiert.
Eigentlich schon.
ja, ich habe es halt wirklich so ein bisschen genutzt, weil schon einige sich auch ein bisschen, ja, gewundert haben, wie es mir geht oder sich vielleicht auch Sorgen gemacht haben. Und ja, kannst ja nicht jedem irgendwie eine Nachricht schicken. So, also es war schon irgendwie anstrengend genug, um die Videos zu machen. Aber ich habe halt so gedacht, okay, so mindestens so zweimal am Tag will ich schon irgendein Update machen, damit so alle, die so mit mir mitfiebern, dass die auch ein bisschen was zurückbekommen. So, ja, deswegen habe ich es dann so gemacht. Aber ich habe jetzt nicht noch extra irgendwie schön versucht rumzufilmen und Musik dazu zu machen und so. Also eben, das war mir dann auch irgendwie, ja, es war ja trotzdem halt noch ein Rennen so, und da wollte ich jetzt nicht irgendwie noch alles Zeit verschwenden oder so für Content.
Nimm uns nochmal eben mit bei dem Rennen, ja, weil das hat jetzt erstmal in deiner Schilderung eigentlich keine große Rolle gespielt, ja. Du hast gesagt, okay, der Grundehrgeiz ist natürlich schon da. Und sagen wir mal, in der Ankündigung und in unserer Verabredung, wo wir gesagt haben, okay, nach Legion treffen wir uns hier im Podcast, da war schon der Leistungsanspruch und Gedanke bei dir da. Wie war denn jetzt das Rennen? Wie war das, dass du da hingekommen bist? Was ist das überhaupt? Was passiert da um dich herum? Und du hast jetzt immer so von Einsamkeit gesprochen. Wo waren denn die ganzen anderen?
ja, also offiziell ist es ja kein Rennen. Hä? Mm,
ja. aber dafür bräuchte man eine Rennstrecke und so, ne? Also abgesperrt, bla bla. Ja.
Ja, genau. Also es ist eine Challenge. Aber gut, ich meine, alle haben GPS und ja, jeder spricht vom ersten, zweiten, dritten. Also gut. Hat für mich nicht so eine große Rolle gespielt, muss ich sagen. Vor allem als ich dann gesehen habe, eben so, zuerst war ich auch die einzige Frau, die angemeldet war. Mhm. Kurzfristig am Ende ist noch eine zweite dazugekommen. Und ich kenne ja halt nur dieses Rennen so unter Frauen. Also ist ja immer eine Frauen- und eine Männerkategorie. Also die Männer habe ich bisher eigentlich immer so ausgeschaltet. So, ja, das war halt ein Rennen für sich. Also das war jetzt irgendwie, hat mich jetzt nicht so interessiert, wenn die jetzt schneller waren als ich. Genau, und dann war für mich eigentlich so ein bisschen das Ziel oder so der Ehrgeiz im Rennen, dass ich dachte, könnte ich es in 3 Tagen schaffen? Also so, weil ich dachte, wenn alles perfekt läuft und wenn ich wirklich sehr schnell bin, dann ist dieses Rennen wahrscheinlich irgendwie in 3 Tagen möglich so. Und das war eigentlich so mein Ansporn, es schnell zu machen. Und da habe ich die anderen eigentlich gar nicht mit einbezogen. Eben, dann war eine Woche vorher, habe ich dann gesehen, dass noch eine zweite Frau. Und dann habe ich schon so gedacht, okay, die will ich vielleicht schon schlagen. Also, und dann eben, wir sind auch eine Zeit am ersten Tag zusammengefahren. Also ich habe mich mit ihr auch sehr gut verstanden und das war echt sehr cool. Und auch mit anderen ist man zwischendurch zusammengefahren. Das war schon echt sehr entspannt und die Leute waren auch echt alle super drauf. Echt cool. Ja, und dann hat sich das eigentlich erst so am dritten Tag ergeben, als ich dann plötzlich einfach Zweite war, also von allen. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, okay, ich darf ja auch bei den Männern mitmachen, so. Also ich darf ja da auch gut sein. So. Ja, und dann fand ich das schon irgendwie cool und dann dachte ich, okay, gut, diesen zweiten Platz gebe ich jetzt auch nicht mehr her. Also deswegen habe ich dann auch so gedacht, gut, die letzte Nacht schlafe ich jetzt auch nicht mehr so viel und ich schaue schon. Ich wusste aber, der Dritte, dass der schon ziemlich am Arsch war. Also ich habe den überholt und...
Hör mal, du siehst übrigens nicht mehr so gut aus, mein Freund.
Ja, nee, er hat es auch gesagt und er lag da, also ich habe ihn überholt, da lag er in einer Wiese und war da halt schon ja von der Hitze ziemlich erschlagen und da war es noch nicht mal so heiß. Also das war am Col de Vars und was danach kam, war ja dann nochmal eine ganz andere Nummer und da dachte ich mir schon, Gott, oh Gott, als ich dann im heißeren Teil dann wieder alleine war, dachte ich so, das überlebt er nicht. Also das ist so, wie der davor ausgesehen hat. Ja, aber eben, dann habe ich halt schon, davor habe ich das nie gemacht, aber dann ab diesem Zeitpunkt habe ich schon manchmal auch auf den Tracker geschaut, also wo jetzt die anderen sind oder wie viel Abstand jetzt da noch ist. So, ja, dann hat es mich schon ein bisschen interessiert dann, ja. Und fand ich dann schon auch cool irgendwie.
Das heißt, du hast dann auch das berühmte Dot-Watching betrieben, wie es so schön heißt, auf dem Rad, oder wie? Geguckt, wo genau. Die anderen Pünktchen sind.
Ja, zwischendurch mal schnell, zack, reingeschaut, ja.
Sag mal, und du hast gesagt, eigentlich wolltest du es für dich selber als Wettkampf sehen, dich selber sozusagen zu schlagen. Glaubst du, dass für solche Veranstaltungen dir das zugutekommt, dass du vom Triathlon eigentlich gewohnt bist, ja, komplett dein Ding zu machen und eben auch über relativ lange Zeit? Oder ja. Gibt es da keine Parallelitäten, sage ich einfach mal?
Doch, da gibt es schon sehr große Parallelen. Klar, eben so von der, ich bin mir halt vom Triathlon gewohnt, auch sehr, sehr auf die Pace zu achten oder eben beim Radfahren auf die Wattzahlen. Das habe ich jetzt gar nicht so gemacht, jetzt während dem Fahren. Ich habe zuerst so gedacht, so ja, so viel mehr als 200 Watt, so solltest du dann schon nicht fahren. Aber dann habe ich auch gemerkt, so, macht ja gar keinen Sinn irgendwie so berghoch. Also ich fahre einfach so, wie es sich gerade anfühlt. So. Und es geht eh immer berghoch und bergrunter, also jetzt nicht die Straße, sondern bei mir. Und dann, wenn es mir gut geht, dann kann ich ja auch mal ein bisschen schneller fahren. Und wenn es mir halt schlechter geht, fahre ich halt ein bisschen langsamer. So habe ich das Tempo halt dem Zustand angepasst. Aber was mir zugute kommt so vom Triathlon, fand ich eben schon dieses Hören auf den Körper halt. Also eben auch immer gut verpflegen, immer schauen eben, ja, was brauche ich gerade, und sich halt nicht so voll in die Scheiße reiten, so was man dann auch schon einige Male vielleicht erlebt hat im Triathlon. Und ja, da lernt man ja dann auch jedes Mal etwas. Ja.
Sag mal, mit der Verpflegung, weil da haben wir ja von Sebastian Breuer auch ein paar sehr schöne Anekdoten gehört, der sich nicht so gut dann verständigen konnte, ja, weil er irgendwo im Atlasgebirge unterwegs war und dann nicht so genau lesen konnte, auch was da jetzt Tango war und was er da wohl nehmen würde und essen würde und kaufen könnte. Irgendwas war zwischendurch mal, dass du das Süße nicht mehr sehen konntest. Das war aber jetzt auch keine Überraschung für dich, oder? Wenn du 3 Tage nur Süßes isst.
Nee, das war... Ja, das war echt too much, aber eben, also ich habe ja vorher mir überlegt, ich muss ja schon was mitnehmen, und dann nehme ich mal so für den ersten Tag schon sicher mal, dass ich da was dabei habe. Und dann hat mir Max eben noch von diesen Ministry of Nutrition Powders so in so Beutel.
Ja, also Max Braun ist dein Freund, ja.
Ja, genau. Ja. Hatte mir die noch ganz viele davon bereit gemacht, dass ich die einfach in die Flasche reinmachen kann. Und dann habe ich einfach noch meine Lieblingsriegel eingepackt, ganz viele davon. Und dann dachte ich so, okay, ich habe schon mal genug, aber klar wird mir, ja, reicht's mir dann irgendwann mit dem Zucker. Ja, und dann war es aber so, dass ich auch nicht unbedingt so oft anhalten wollte. Und dann war das halt immer das, was ich an Bord hatte. Und dann bis zum Ende hatte ich halt immer noch von diesen Riegeln und von diesem süßen Zeug, was ich da halt mitgeschleppt habe. Und dann habe ich halt auch immer gedacht, ich muss das ja essen, weil sonst trage ich es ja umsonst hier den Berg hoch. Ja, eben, aber es war dann schon ein bisschen zu viel. Also das nächste Mal würde ich deutlich mehr andere Sachen auch essen.
Und zwar, worauf hast du dann Heißhunger gekriegt? Was war dann so die Fantasie, die sich so in den Himmel malte?
ja, halt schon so ein Sandwich oder so. Halt so Brötchen einfach. Ja, Brot mit irgendwas drauf. Es war dann, irgendwann waren so trockene Sachen auch schwierig zu essen. Ja, es hätte dann schon vielleicht irgendwas, was Weicheres sein müssen. Und natürlich Pasta. Das haben wir bei den Checkpoints bekommen. Das war der Himmel. Das war echt die Erlösung. Ja, das, ohne diese Pastas hätte ich es wahrscheinlich wirklich nicht gepackt, weil ich war mir halt einfach irgendwie auch nicht lieb genug, um dann so anzuhalten und dann mir wirklich was Geiles zu gönnen. Ich hatte halt immer diesen Stress. Also ich wollte halt einfach nicht viel Zeit verlieren bei dem Einkaufen. Und ja, ich bin jetzt auch nicht jemand, der so mega schnell alles macht. Also so, ich bin dann eher so, ja, vielleicht auch ein bisschen tollpatschig, würden manche sagen, aber ich kann dann jetzt auch nicht so mega schnell einkaufen und mich mega schnell entscheiden. Also dann habe ich halt doch immer so die Sachen genommen, die ich schon kannte, und das waren dann halt die süßen Sachen wieder. Aber so mir dann so ein Menü auszudenken unterwegs, also ja, vielleicht würde ich mir dann ja noch ein bisschen mehr Gedanken machen, was dann genau gut ist und was es auch wirklich da in den Supermarkt gibt oder bei den Tankstellen. Ja, aber eben, das, da gibt's schon noch Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, irgendwann habe ich dann wirklich gar nichts mehr runterbekommen, vor allem in der Nacht. Also in der Nacht konnte ich schlecht essen. Das hat irgendwie das System ganz anders. Ja, braucht man auch ein bisschen weniger essen, hatte ich das Gefühl. Und ja, dann wusste ich aber natürlich eben auch vom Triathlon und auch vom Puni, von meinem ehemaligen Triathlon-Trainer, der auch immer sehr auf viel Essen, ja, da wirklich den Fokus drauf hält. Und ja, dann wollte ich halt auch in der Nacht da nicht so eine Lücke reißen und habe mir dann einfach diese Regel reingeschoben. Das war echt schrecklich. Also so, ja, ja, könnte man noch besser machen, auf jeden Fall.
Also mein Zaubermittel ist ja einfach salzige Nüsse. Ne, also weil mal irgendwas anderes als süß, ja, und natürlich hohe Energiedichte, ja, gute Fette im Prinzip, also das mache ich gerne, ja, aber das muss ja jeder für sich wissen. Ich mache das auch übrigens, wenn ich abends auf dem Sofa sitze, also dafür brauche ich gar nicht die Anstrengung. Ich kann das auch super nach Sonnenuntergang, das macht mir gar nichts.
ja, das ist eine gute Idee, vielleicht hätte ich mir ein paar salzige Nüsse holen.
Ja, oder Mandeln, weißt du, so salzige Mandeln, salzige Nüsse, Cashews. Mhm. Geht so. Also so Cashews oder so nicht, ne? Das ist schon stimmt. Okay. So Erdnüsse, ja, die werden dann hinten so ein bisschen trocken, ja klar. Ja. Da muss man da irgendwo anhalten und ein Bier draufschütten, dann geht's wieder.
Das haben ja manche gemacht, ne? Eben so in dieser Ultra-Szene, das ist schon ein anderer Vibe. Also da gab es schon ein paar, die haben sich auch ein Bierchen gegönnt zwischendurch. Also.
Ja, aber du verbrennst das ja auch sofort wieder. Das ist ja weg wie nichts.
Ja.
Du scheinst ja jetzt richtig Blut geleckt zu haben, was irgendwie wie eine Schnapsidee im Trainingslager begann, scheint ja jetzt irgendwie dein Ding zu sein, oder? Was hast du schon weitere Pläne in die Richtung?
Ja, also ich werde es auf jeden Fall nochmal sowas machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so Sachen, die viel länger als 3 Tage sind, direkt machen würde. Also so, ich fand das schon so eine gute Länge. Aber eben, ich habe ja davor, ein paar Wochen davor, habe ich auch noch so ein Everesting gemacht. Also es war dann halt so ein langes Eintags-Event. Und ja, ich denke, so Events zwischen dem und das, was ich jetzt gemacht habe, so diese Längen, das interessiert mich schon sehr. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich ja, mein Ding. Ja, und eben als nächstes geplant hat ja auch Raffi hier schon erzählt. Wir haben ja da das Gran Guanche geplant. Und ja, das ist halt auch wieder so ein Ultra.
Ja, da musst du natürlich den lieben Herrn Schröder an die Hand nehmen, weil der hat ja immer noch keine Erfahrung, ja, und das ist ja auf den Kanarischen Inseln. Sein Spanisch ist ganz okay. Ich weiß nicht, wie dein Spanisch ist, weil dann muss man in der Tanke halt im Zweifel auch wieder das Süße nehmen, weil man nichts anderes bestellen kann.
Also Raffis Spanisch würde ich jetzt nicht als okay bezeichnen. Da kann ich schon besser Spanisch.
Okay. Aber,
ja, nee.
Also er auf Mallorca...
Oh, jetzt höre ich dich nicht mehr.
Ja, Seba, ich glaube, du hast dein Mikrofon abgerissen. Das ist das mit den Kabeln und den älteren Herrschaften, die gerne Kabelkopfhörer tragen. Ja, jetzt hören wir dich wieder, ja.
Ich sagte, wenn du Raffi in Spanien oder zumindest auf Mallorca an der Bar Getränke bestellen siehst und hörst, dann klingt das doch sehr überzeugend und dann kommen auch immer reichlich Getränke. Also dafür reicht das Spanisch sehr gut.
Sagt der Native Speaker Sebastian von Schreiberg. Ne?
Ja. Bei ihm hört sich das immer gut an, aber gut, die komplizierteren Sachen, die übernehme ich dann.
Sag doch mal was anderes. Du hast ja vorher auch ein bisschen Vorbereitung gemacht und dich darauf eingestellt. Ihr habt ja als Pärchen auch noch eine Reise gemacht. Was war dann da der Schwerpunkt? Schon auch dann Fokus, okay, ich habe dieses diese Challenge da, oder einfach mit dem Rad noch andere Bereiche erleben oder erkunden?
Ja gut, wir haben eine zweiwöchige Bikepacking-Tour gemacht, das war 4 Wochen vorher. Und das habe ich halt schon, ich wollte eh schon lange, also ich hatte das schon lange im Kopf, mal durch die ganzen Alpen zu fahren. Also das wollte ich eh mal machen, und dann habe ich gedacht, ja, das passt ja gut, wenn ich sowas Langes dann so gerade 4 Wochen davor, kann ich mich doch ein bisschen erholen, und habe halt schon so ein bisschen dafür trainiert. Deswegen haben wir das dann im Juli gemacht, war natürlich aber eben auch aus Interesse, die ganzen Gegenden zu erkunden, die ganzen Pässe zu fahren. Und das war eigentlich das ganze Jahr so. Also ich hatte schon diesen Fokus, dieses Rennen, und ja, die Länge zu schaffen. Ich habe dann halt auch schon wirklich ja ein paar längere Rides eingestreut und halt auch diese Regelmäßigkeit. Also ich bin ja wirklich fast nur Rad gefahren, und davor eben habe ich Triathlon gemacht, und dann auch echt jeden Tag. Also das, ich würde so sagen, der größte Teil meines Trainings ist ja mein Arbeitsweg. Also das ist auch da, wo die Videos so entstehen. Ich fahre immer ja hin und zurück zur Arbeit, und das ist halt schon auf dem Hinweg, sind schon fast 800 Höhenmeter, und auf dem Rückweg auch nochmal 400. Und ja, dann habe ich halt schon automatisch schon ein bisschen was gemacht. Und eben diese Regelmäßigkeit, die hilft halt extrem. Also so diese Häufigkeit und dann halt noch ein paar längere Rides. Aber ich habe jetzt nie so darauf geachtet, oh, jetzt musst du irgendwelche Sessions machen oder Intervalle, oder jetzt musst du noch so und so viele Kilometer machen in dieser Woche. Also es war alles einfach so nach, ja, wie es halt gepasst hat, wie es mit der Arbeit passt, wie es mit der Freizeit oder eben mit anderen Plänen zusammenpasst, ja. Eigentlich so geplant.
Und dann denkt man, auch jetzt geht's bestimmt mal ein Wochenende ans Meer oder legt sich an den See oder so. Und dann sehe ich dich schon wieder in den Bergen rumkraxeln.
Ja, nee, das gibt's bei mir nicht so. Ja, ja, also so einen Tag vielleicht schon. Ich habe ja dann in Nizza auch einen Tag gechillt.
Immerhin, den ganzen Tag. Hui.
Ja.
Ja. Und dann bist du noch, genau, kurz die Ironman-Strecke abgefahren für den Ironman, nee, der Männer jetzt, oder wie?
Auf gar keinen Fall. Nee, da war ich schon richtig durch. Da habe ich dann echt schon Nizza, die Chill-Seite von Nizza genossen, und das war schon echt schön, mal auch nicht Rad zu fahren, auf jeden Fall.
Und jetzt habe ich dich ja vorgestern schon wieder auf dem Zeitfahrrad gesehen. Da ist doch, da lauert doch schon wieder die nächste Challenge, ja.
Ja, das kommt jetzt auch noch, aber das ist mehr so, ja, eben mal schauen, ob das geht. Das ist ja jetzt schon bald King of the Lake, und da, ja, wollen eben Max und ich teilnehmen, und deswegen fahre ich jetzt noch ein bisschen Zeitfahrrad.
Aber das ist ja etwas, da kann man ja nicht sagen, okay, ich mache das vielleicht jetzt mal nächstes Wochenende. Das ist ja Ewigkeiten ausgebucht. Das habt ihr schon länger auf dem Schirm.
Ja, das war eigentlich schon vor dem Ultrarennen der Plan. Und auch so ein bisschen eben Zeitfahren, das machen wir eigentlich beide gern. Und auch so eben flache Wettkämpfe. Max ist ja eher so der mit den flachen Wettkämpfen und nicht so der Bergfahrer. Und da ist es halt auch manchmal schwierig, dann zusammen zu trainieren, weil ich halt immer Berge fahren will und er manchmal auch keine Lust darauf hat. Ja, und dann ist halt auch schön, dass es so ein Rennen gibt, wo wir beide Bock drauf haben, ja.
Hast du dich in der Männerkategorie angemeldet oder bei den Frauen?
Nein! Das geht erst ab 1000 Kilometer.
Ich habe King of the Lake, wir haben das ja hier mit Holger Kuppmann, mit dem wir darüber auch schon gesprochen haben, der da auch jedes Jahr startet, schon mal besprochen. Aber ich habe jetzt gar nicht den Modus genau auf dem Schirm. Das ist aber ein Einzelzeitfahren, richtig?
Genau. Ja, so ein recht bekanntes.
Ja, klar, das ist ja in der Szene sehr bekannt, logisch, ja. Mhm.
Ja, das geht so um See rum, 47 Kilometer, glaube ich.
Dafür schnallst du ja normalerweise gar nicht die Schuhe an.
Ja, doch, eben, zur Arbeit halt. Nee, ist ja, genau. Doch weniger. Nee, ich denke, also es ist schon eher ein längeres Zeitfahren, finde ich auch. Also ich habe noch nie so ein langes Zeitfahren gemacht, halt reines Zeitfahren. Und eben, ja, mein Freund ist ja Österreicher und daher ist es für die halt noch so bekannter. Ich kenne es halt auch von den Leuten hier so, dass das ein Ding ist. Und ja, fand ich irgendwie witzig, mal wieder sowas zu machen. Aber eben die Vorbereitung passt gar nicht, weil ich bin ja letztes Jahr eigentlich das letzte Mal beim Allgäu-Triathlon auf dem Zeitfahrrad gesessen und eben gestern jetzt wieder. Und ich bin auf dieses Zeitfahrrad gesessen und ich dachte, ist mir das Rad zu klein? Also ich bin da so, dachte, bin ich jetzt gewachsen in diesem Jahr? Das hat sich so unnatürlich angefühlt. Und dachte so, okay, wahrscheinlich ist die Position einfach anders. So, ich bin halt immer so im Chill-Mode so auf dem Rennrad gesessen und dann ist man schon kompakter dann da.
Absolut. Ja. Nimm uns auch nochmal mit so in die Vorbereitung, was dein Equipment angeht, weil das ja schon auch ein bisschen anders ist, dadurch, dass man eben mehr Sachen dabei hat, als das, was du normalerweise gemacht hast. Deshalb habe ich gedacht, dass diese Packing-Tour da mit Max zusammen schon auch dich darauf vorbereitet hat, mit Klamotten zu fahren, ne? Weil du das ja sonst eher nicht so machst, also jedenfalls nicht mit so viel. Hast du sonst noch was umgebaut an dem Rad oder hast du einfach gesagt, Papi, stell's mir so hin, dass ich damit 1000 Kilometer und endlos Höhenmeter fahren kann?
Nee, ich habe da schon echt selber Zeit investiert und mir so die Sachen rausgesucht. Ich habe mir noch so ein Zeitfahrlenker auch noch drauf gemacht, halt um noch eine andere Position zu haben. Macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, wenn man daran denkt, 26.000 Höhenmeter ein Lenker zu haben, weil wo soll man dann flach fahren und sich da drauflegen? Aber es hat mir schon extrem viel geholfen. Und ich glaube, ich hätte es auch vielleicht nicht mal finishen können, hätte ich den nicht gehabt.
Ah, okay. Weil?
Also die schlimmsten Schmerzen bei mir, die ich jetzt immer noch ein bisschen habe, sind ja die Hände. Mir sind halt so wirklich so die Handballen, die waren extrem geschwollen, halt immer der Druck auf der gleichen Stelle und halt auch auf den Nerv. Und ich spüre halt jetzt immer noch die kleinen Finger nicht. Also das ist schon... das dauert halt eine Weile, bis die wieder aufwachen. Ja, aber das, und ich hatte halt auch in den Händen nach dem Rennen echt keine Kraft. Also ich konnte nichts schneiden, nichts irgendwie eine Flasche aufdrehen oder so. Also es war halt alles wirklich sehr, sehr kaputt, so. Und das hatte ich halt auch bei jeder Bergabfahrt. Also in der letzten Nacht, da bin ich ja langsamer bergab gefahren fast als berghoch, weil ich die ganze Zeit Pausen nehmen musste, um meine Hände wieder zu lockern und dass die wieder irgendwie Kraft hatten zu bremsen. Ja, also da waren wirklich alle anderen Probleme und Schmerzen nichts dagegen, wie die Hände halt da gelitten haben. Also ich glaube, das nächste Mal würde ich mir halt auch vielleicht Handschuhe anziehen oder irgend sowas. Oder halt irgendwie Handtraining machen, keine Ahnung, ob man da was machen kann. Aber ja, das war schon dann hilfreich. Also manchmal bin ich dann auch irgendwie, wenn es so nicht zu steil berghoch ging, habe ich mich dann halt trotzdem auf den Lenker gelegt, um einfach die Hände ein bisschen zu entlasten. Ja, und sonst eben, du hast ja über das Fahrrad gefragt und nicht über die Hände dann. Sonst hatte ich ja einfach diese Taschen mir dran gemacht, einer im Rahmen und einer hinten, also so eine Tasche hinterm Sattel.
Die Arschrakete, die berühmte.
Ja, und sonst eben die Lichter braucht man halt, gute Lichter und sonst eigentlich nichts Besonderes. Sonst hatte ich einfach mein normales Rennrad.
Ja. Übersetzung, Reifen, ne, das sind ja die wichtigen Fragen, die uns alle bewegen. Ja. Sattel, ja.
Einfach das Gleiche wie immer. Also ich hatte einfach so...
Ja, weil Sitzprobleme ist ja sowas, was dann schon bei Leuten mal passiert, ne? Also vor allen Dingen, wenn man ja so große Hitze hat und einfach viel schwitzt, ne?
Das hatte ich tatsächlich gar nicht. Also da war ich schon gut vorbereitet. Also was ich mir gegönnt habe, waren zwei Radhosen, die ich wechseln konnte. Und ich hatte so einen Pott mit dieser Sitzcreme dabei. Und ich habe immer beim leisesten Schmerz oder wo ich dachte, irgendwie der Haut geht's nicht mehr ganz gut, habe ich das wieder drauf gemacht. Also, und das wirklich konsequent, und ich hatte echt gar nichts dann am Ende. Also da war ich schon sehr happy. Und eben die Position und der Sattel, ja, den bin ich mir halt schon lange gewöhnt. Also das funktioniert auch gut, da sitze ich gut drauf. So. Und ja, da war ich schon happy mit.
Ja, einfach vorne nehme ich an, ne?
Was?
Einfach vorne nehme ich an.
Nein.
Großes Blatt.
Nur großes Blatt, ja genau. Ja, das war ja krass. Der eine, der dann der dritte geworden ist, der hatte einen Sturz in der Nacht und dabei ist ihm halt die Schaltung irgendwie kaputt gegangen vorne und dann ist der 2 Pässe im großen Blatt hochgefahren.
Oh mein Gott.
So, und auch noch den Col de Pré, also das da vor dem Gourmet de Roussillon, und der ist halt echt steil. Also der ist schon zum Teil schon so 14% oder so. Und ich bin da schon in meinem kleinsten Gang irgendwie manchmal im Stehen nur hochgekommen. Und der ist halt im großen Blatt da hochgefahren. Da habe ich auch gedacht, ja.
Kein Wunder, dass der in der Wiese lag.
Ja, ja, eben. Ja, ja. Ja, der war eh krass. Also eben mit dem Sturz, dann war er noch, eben hat er auch ein paar Verletzungen und so und dann das, ja.
Also aber ich bin einmal im großen Blatt den Col de Blafil hochgefahren, das ist ja auch in Annecy, weil ich zu doof war, natürlich die Batterie zu laden, ne? Ist ja klar.
Deswegen habe ich hier alles mechanisch.
Ah, du fährst das komplett mechanisch, ah, okay, ja, das ist natürlich ja, schlau, ne? Weil man sich in die Gefahr ja nicht begibt, ne?
Naja, das ist nicht das Problem. Ich suche ja noch einen Sponsor für ein neues Rennrad.
Ah, here we go.
Ich hätte ja schon auch gerne irgendwann mal die Scheibenbremsen und elektrische Schaltung, aber vielleicht nächstes Jahr.
Ja, aber der Christoph, der ja hier auch bei uns war, der ja schon sehr viel solche Rennen gemacht hat, ja, im Rahmen und so weiter, der fährt ja mit Dynamo. Das heißt, der lädt sein ganzes Zeug ja unterwegs.
Mhm.
Also das ist natürlich auch dann technisch ein bisschen komplexer, ne? Das muss man sich ja natürlich dann auch alles ranschaffen. Und da ist dann auch die Frage, braucht man das dann für 3 Tage, ne? Also ist das der Weg für 3 Tage, ja? Also es geht ja offensichtlich auch mechanisch, wie man sieht.
Ja, also ich denke, für 3 Tage reicht auch, also mir hat auch die Powerbank gereicht, so, und hat die Lampen aufgeladen. Ich hatte halt vorne und hinten eine Lampe und dann hatte ich noch eine auf dem Kopf, wo auch vorne und hinten quasi möglich war. Also so war ich quasi doppelt abgesichert. Am Ende war dann auch wirklich alles leer und ja, so hat es eigentlich funktioniert und da denke ich, braucht man jetzt nicht unbedingt noch ein Dynamo. Ja.
So, und jetzt sehen wir uns final nochmal mit Zielankunft. Ja,
Jubel,
ja, eine hüpfende Julie, Fahrrad hochheben, ja, wie damals Sabine Spitz, ja, da Fahrrad über die Ziellinie tragen und so. Wie war das? Erzähl mal.
Ja, ich war komplett am Ende. Das war aber auch echt, also die Hitze. Die Hitze war ja, also war ja gegen die 40 Grad. Also zum Teil 37, 40. Und ja, natürlich nicht geschlafen fast, eben die halbe Stunde und dann nochmal 10 Minuten. Und dann kam dieser letzte Pass, dieser Vorklar. Vielleicht bist du den sogar hochgefahren, war das der?
Den bin ich hochgefahren, ja, jetzt zuletzt.
Ja.
Also Blafy ist ja praktisch der vorgelagert und dann kommt Vorklar.
Ja.
Mhm.
Ja, genau.
Vorklar ist der, den wir damals aus Versehen hochgefahren sind.
Naja, wir haben da viele blöde Sachen gemacht. Ja.
Seid ihr den Vorklar auch von der anderen Seite vom See gefahren? Also nicht von der Seeseite hoch, sondern von der anderen Seite?
Ja, wir sind den von der anderen Seite gefahren. Und ich bin in dieses Jahr tatsächlich auch von der anderen Seite gefahren. Das ist landschaftlich sehr, sehr schön. Und wenn man das nur macht an dem Tag, dann ist das auch okay. Aber steil.
Sehr steil.
Aber steil.
Sehr
ja.
steil. Ja, und ich habe das halt, ich wusste das nicht. Ich dachte, jetzt kommt, ich sah halt nur so auf dem Garmin, ach ja, noch 700 Höhenmeter. Das geht doch. So, okay, nur noch 700? Was? Nur noch 700 von 26.000? Krass, okay, das geht sowieso. Dann fahre ich in dieses Ding rein und es ist einfach nur steil. Also es ist ja wirklich nur steil. Es hat keine Pausen. Und bei 37 Grad... ohne Schlaf und dann war wirklich, also das war schon etwas vom Härtesten, was ich je gemacht habe, weil ich musste mich so zusammenreißen, nicht einfach das Fahrrad hinzustellen und zu weinen, weil es so steil war. Und ich habe das alles so in mich rein gestaut. Also einfach so, okay, noch kurz durchhalten, durchhalten, bald ist das Ende, bald wird's flächer, wurde nicht flächer. Aber gut, irgendwann war ich dann doch oben und dann hat sich das halt alles entladen. Das ist mal wirklich so, so, ich musste mich so lange irgendwie zusammenreißen, da hochzukommen und dann, ja, habe ich erstmal da oben richtig geweint, bis alle Leute mich dumm angeschaut haben, weil da war ich ja ganz alleine. Und dann bin ich runtergefahren, nur noch nach Annecy, war dann auch einfach wie in einen Ofen reinzufahren, weil es einfach so heiß war. Ja, und dann bin ich endlich mal angekommen, da bei der Zentrale. Und ja, dann war es einfach, ja, da war es einfach vorbei. Ich war einfach todmüde und happy und emotional und ja, das war schön. Ja.
Was hast du dir dann gegönnt für dich selber? Man belohnt sich doch dann auch irgendwie, oder? Oder war das nur Schlaf?
Ja, die Dusche, das war herrlich. Also so zu duschen. Oh. Ja, und dann war es erstmal Schlaf. Also wir haben da zuerst noch, es war mega süß, der erste, der war ja schon um Mitternacht, glaube ich, am Abend davor war der schon angekommen. Der war mega schnell. Und der ist dann auch noch zu meiner Zieleinfahrt gekommen und seine Eltern auch noch. Und dann waren da halt noch Leute von der Organisation und mein Vater. Und dann hat man halt mit denen noch ein bisschen gequatscht und so. Ich war zwar nicht mehr so ganz hell im Kopf, aber ich habe halt versucht, irgendwie noch ein bisschen was zu teilen von dem Ganzen. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren. Das war dann nochmal 3 Stunden Fahrt halt wieder zu meinen Eltern nach Hause und da habe ich dann einfach im Auto geschlafen und am Abend dann schön mit meiner Familie Abend gegessen. Und aber so richtig gegönnt, ja, danach die nächsten Tage einfach Urlaub und ja, eigentlich seither einfach immer viel essen.
Ja. Aber du hast, das seht ihr nicht, ihr Lieben, aber ihr hört es vielleicht ein bisschen, ja. Das Strahlen hat Lilly aber wieder im Gesicht, ja, das eigentlich sie so auszeichnet. Auch wenn sie mit 300 Watt einen Berg hochfährt, ja, und die Männer vernichtet in irgendwelchen Guide Rides, ja. Aber nicht aus Gehässigkeit, sondern einfach, weil sie es kann.
Ja, aber das war ja schon immer, also. Ja, mir macht das halt auch wirklich viel Spaß, das Ganze. Also egal welcher Ausdauersport. Natürlich das Radfahren am meisten, aber ich habe ja auch in den Ironmans eigentlich immer gelacht, auch auf dem Marathon und so. Und das gibt ja auch irgendwie immer Kraft, so wenn man es gerne macht und irgendwie fröhlich dabei ist. Und ja, ich weiß nicht, es ist halt auch immer sehr schön. Also es sind auch immer Tränen am Ende dabei, es ist immer auch emotional. Das ist schon so. Aber eben alle Emotionen. Also das ist ja das Schöne am Sport. Also man hat auch all diese Emotionen mit dabei. Das macht halt schon auch noch einen Teil aus. Und ich freue mich halt jedes Mal wieder auch da drauf und bin dann auch jedes Mal auch wieder so erstaunt darüber, irgendwie, was das alles auch wieder so auslöst. Und ja, genau. Das
also du hast auf jeden Fall gelernt, Schlaf ist was Magisches, was Tolles und was Erlösendes. Für alle, die es noch nicht wussten, Pasta ist geil. Ja. Und noch geiler ist berghochfahren. Ja.
Ja. Das ist alles geil. Und die Natur ist geil. Geht einfach raus in die Natur, in die Berge und ihr seid glücklich.
Und wenn man mal einen Ruhetag hat, fährt man halt 200 Kilometer zur Entspannung. Das habe ich jetzt gelernt. Nein, danke.
Ja, kann man machen. Man kann auch 300 fahren.
Meine aber Logik wäre, man kann das machen oder man kann es nicht machen. Deine Logik ist, man kann 200 fahren, aber man kann auch 300 fahren.
Aber das ist ja schon, sagen wir mal, so ein Trend. Also ganz früher war es, wow, da ist man 100 Kilometer gefahren. Das war dann irgendwie toll. Und dann war irgendwann 200, war sozusagen das neue 100. Und jetzt ist ja quasi dieser Trend zu diesen Ultrastrecken. Da fragt man sich ja auch irgendwie, geht das immer weiter oder gibt's auch irgendwie mal einen Trend zurück? Oder also wie siehst du das? Weil das sind ja schon Strecken, die einfach immer mehr werden.
Ja, das ist ja die Frage. Das habe ich mir auch schon überlegt, ob das jetzt so der Trend ist oder ob wir uns einfach weiterentwickeln. Weil so die Leute, die jetzt so mit Ironman anfangen, für die ist ja das immer noch so wie das mega, mega lange. Und ich mache das jetzt halt schon ein paar Jahre und habe mich eben, der Körper entwickelt sich ja auch weiter, dass man irgendwann einfach mehr möchte und besser trainiert ist. Ja, und der Sport wächst natürlich auch. Eben die Leute, die viel trainieren, die machen das vielleicht jetzt auch schon länger und es dadurch einfach kommt, dass man einfach immer wieder diese Challenge haben will. Aber ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie, dass 100 oder 200 Kilometer ihren Wert verloren haben. Man ist halt einfach immer dort, wo man gerade, ja, sich befindet und trainiert. Dort feiert man halt seine Erfolge. Ja.
Die Positive Strokes, ne, die man daraus ziehen kann.
Genau,
ja.
Yeah, ja. Ja.
Und die kann man auch aus 47 Kilometern mit dem Zeitrad um den Attersee.
Genau, eben. Man kann entweder die Leistung steigern oder sich freuen irgendwie über mehr Watt und Geschwindigkeit oder eben über die längere Distanz oder über, keine Ahnung, schönere Strecken, verrücktere Strecken.
Aber ja, du hast, glaube ich, am besten gesagt, am Ende geht es um die Emotionalität und um die Emotionen, die vielfältigen, die man damit erleben kann und die tollen Erlebnisse. Das ist, glaube ich, das, auf was alle verbindet, egal ob sie halt 1000 Kilometer, 26.000 Höhenmeter oder 26 Höhenmeter fahren. Die Emotion ist am Ende das, was alle verbindet und uns auch hier irgendwo in diesem Podcast. Die unterschiedlichsten Menschen, die wir hier schon gehört haben und die immer wieder einfach vor allem über die Leidenschaft halt kommen. Und das ist eigentlich das Schöne, glaube ich, an dem Ganzen.
Ja, das ist echt wunderschön. Ja, ja, und das ist halt auch etwas, das kriegt man halt auch ja nicht an vielen anderen Orten, weil halt einfach mit dem Ausdauersport, du kommst halt so an viele schöne Flecken, weil du halt einfach so weit gehen kannst und einfach diese Leistung, der Körper diese Leistung hat, in die Natur reinzugehen. Ja, das löst halt einfach vieles aus, so im Körper, wenn man einfach so diese Anstrengung hat, danach auch eben die Müdigkeit, wodurch man sich einfach gut fühlt. Und eben die Natur, die Schönheit der Welt halt so sehen kann. Ja. Das ist schon mega cool an dem Sport.
Ich wusste, dass ich nicht umsonst gefragt habe, ob du bei uns hier im Podcast auftauchen magst. Und ich wusste, dass du sehr viel mitbringen würdest aus dieser Challenge, Legion. Ganz herzlichen Dank für die ja auch sehr tiefen und sehr persönlichen und privaten Einblicke, die du uns vermittelt hast. Und ich hoffe, ihr Lieben, ihr habt ein bisschen von diesen Strahlen und von diesen Positiven, dass da bei rüberkommen, mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls schon auf das nächste Trainingslager. Bei den 200 bin ich nicht dabei und werde deinen Vater fragen, wann er losfährt. Ja. Herzlichen Dank.
Du darfst gerne mitfahren.
Ja, das ist klar. Und an der ersten Steigung, ja, sagt ihr, ja, was ist denn los jetzt hier? Ne? Ja, ich wiege 90 Kilo, ja. Da komme ich überhaupt nirgendwo hin. Ja,
ja, Max auch. Aber der fährt auch nicht gerne mit mir Berge.
Genauso, ne? Ich möchte den Max jetzt hier nicht bloßstellen. Ja, das ist ein ganz toller Typ natürlich. Außerdem hat der Ironman Arizona gewonnen. Also, ne? Das müssen wir auch erstmal schaffen. Das ist aber mit wenig Bergen, ne?
Genau. Jeder hat seine Stärken. Dann machen wir mit denen einen flachen 200er.
Ja, das ist in Ordnung. Da bin ich dabei. Ne?
Okay.
Herzlichen Dank für deine Zeit und deine Empfehlungen. Ja, und dann wünschen wir dir viel Spaß am Attersee. Ne? Queen of the Lake ist das nächste.
Ja, danke, durfte ich mal mit euch einen Podcast machen. Das ist schon sehr, auch sehr was gerne. Neues für mich. Ja.
Alles, was ihr sonst wissen müsst, packen wir in die Shownotes rein, auch den Insta-Account von Julie und auch von unserem Sponsorpartner von AG1, drinkag1.com/Teufelslappen. Da findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. So long.